Facettenreiches Sultanat. Oman, der Reisepodcast.
Hallo und willkommen zum Oman Reisepodcast. Ich bin Henry Barchet und in dieser Episode geht es um Wüsten, Wadis und Weihrauch. Mein Gast dazu ist Philipp Eichkorn. Er ist Gründer und Betreiber des Luxuswüstencamps Canvas Club sowie des gleichnamigen, auf Oman spezialisierten Reiseveranstalters. Philipp, wir haben ja keine Bilder im Podcast. Kannst du die Landschaft beschreiben? Wie muss ich mir die Wüste in Oman vorstellen?
Ja, das Besondere an der Shakir Sense ist zunächst einmal die Lage, weil das Schöne ist, dass die Wüste schon nach circa 1,5 bis 2 Stunden von der Hauptstadt Maskat aus zu erreichen ist. Das heißt, ab dann sieht man schon die ersten Sanddünen und auch die anderen touristisch relevanten Gebiete wie die Berge oder die Küste liegen nur 2 bis 1,5 Stunden entfernt. Das heißt, lässt sich wunderbar in jede Rundreise integrieren. Und die Shakir Sense hat eine Größe von circa 200 mal 100 Kilometer. Aber ab den ersten 5 Kilometern denkt man schon, es ist unendlich lang. Und ja, es ist eine klassische Sandwüste, leicht rot schimmernd an den meisten Stellen. Und das Besondere ist vor allem, dass dadurch, dass es vor ein paar Jahren mal geregnet hat, auch tiefer in der Wüste, dass es an vielen Stellen noch wahnsinnig grün ist. Und das ist schon ein interessantes Bild. Grüne Wüste mit Kamelen, die grasen, sehr besonders und habe ich so auch noch nicht wirklich gesehen.
Wüste verbinden viele auch mit hohen Temperaturen. Auf was muss ich mich denn einstellen, wenn ich einen Ausflug oder einen Aufenthalt in der Wüste plane?
Ja, auf jeden Fall. Über den Tag erreicht das Thermometer 35 bis 40 Grad. Und ja, das größte Problem dabei ist, dass man wenig Möglichkeiten hat, sich in den Schatten zu stellen. Also würde ich eigentlich immer empfehlen, auch die Dünenlandschaft sieht am schönsten aus, wenn sie so langsam Konturen bekommt, so Richtung goldene Stunde am Nachmittag. Und von den Temperaturen wird es dann auch angenehmer. Also ab 4 Uhr, 4:30, 5 gehen die Temperaturen dann angenehm runter auf so 25 Grad in der Hochsaison. Nachdem man dann aufgestanden ist und die Sonne rauskommt, so ab 10, 11 wird es dann wirklich ganz schön heiß und grell wieder. Also würde ich probieren, erst am Nachmittag anzukommen und dann so gegen Morgen nach dem Frühstück gemütlich wieder aufzubrechen.
Die Wüste war und ist ja auch der Lebensraum der Beduinen. Habe ich beim Aufenthalt in der Wüste auch die Möglichkeit, den Alltag der Beduinen kennenzulernen?
Ja, die Wüste ist immer noch Lebensraum der Beduinen, was ganz schön ist im Oman. Zwar nicht so, wie man sich das manchmal vorstellt. Die Beduinen leben auch dort in 2024 schon relativ modern. Das heißt, es gibt schon richtige kleine Häuschen in der Wüste. Aber ja, der Alltag findet in der Wüste statt. Das heißt, man sieht Beduinen, wie sie ihre Kamele abends eintreiben, wenn sie noch nicht selber zurückgefunden haben, sich um ihre Ziegen kümmern. Und ich kenne wirklich eine Menge Beduinen, die sind fast jeden Kilometer ihres Fahrzeugs auf Sand gefahren. Die sieht man überall und nimmt daher auch am Alltag teil und bekommt mit, was sie so treiben. Wir besuchen auch ab und zu Beduinenfamilien, die uns zeigen, wie das Leben hinter den Kulissen aussieht. Und das ist ganz interessant im Oman.
Gibt es außerdem noch Aktivitäten, die speziell für einen Wüstenaufenthalt sind, die ich also nur dort erleben kann?
Ja, ich sage mal, die schönste Aktivität an der Wüste ist die Wüste selbst. Also vor allen Dingen die Stille und Ruhe der Natur und einfach die Stille zu genießen, das Landschaftsbild zu genießen. Auch das ist schön, weil es an vielen Ecken in Oman einfach noch nicht besonders viel los ist. Aber natürlich kann man auch ein bisschen actiongeladenere Aktivitäten unternehmen. Man kann Dune-Bashing machen mit seinem Guide oder es auch selber an kleineren Hügeln probieren in der Wüste. Es gibt Quads, die man ausleihen kann, wenn man ein bisschen Abenteuer möchte. Ansonsten wären es aber bei mir vor allen Dingen die nicht motorisierten Aktivitäten, die ich persönlich bevorzugen würde. Dazu gehört Sandboarding, das heißt, was man im Schnee mit dem Snowboard macht, in der Wüste mit dem Sandboard und ansonsten einfach den Sternenhimmel genießen an einem schönen Lagerfeuer und ja, die Stille der Natur.
Also ein entspanntes Leben in der Wüste. Unsere Episode heißt ja Wüste, Wadis, Weihrauch. Kommen wir jetzt zu den Wadis. Vielleicht sollten wir zunächst mal erklären, was ist ein Wadi?
Also unter Wadi versteht man übersetzt Flusslauf, Flussbett oder Tal. Das heißt, eigentlich jede Stelle im Oman, in der sich Wasser anreichern und bilden kann, wird als Wadi bezeichnet. Und umso mehr Wasser sich aneignet, umso mehr Grün entsteht drumherum. Und das ist das, was wir bei uns unter Oase verstehen. Und von diesen immergrünen Oasen, Wadis, gibt es einige im Oman. Man muss dazu auch sagen, dass Oman sehr reich an Wasser ist, was man vielleicht von einem Wüstenstaat nicht wirklich erwartet. Aber im Oman haben wir Berge, die an die 3000 Meter gehen. Es gibt das ja auch UNESCO-geschützte Falatsch-System, was wirklich jeden Regentropfen umleitet, auch in diese Wadis, in denen sich dann schöne Oasen bilden können. Und auch das Grundwasser ist nicht besonders tief. Insofern gibt es diese Wadis wirklich zuhauf.
Wenn ich jetzt so ein Wadi besuche, was kann ich dann dort unternehmen in diesen Oasen?
Es gibt Wadis, da bilden sich fantastische, riesengroße, smaragdgrüne Wasserpools, in denen man baden kann. Sogar auch die Abenteuerlustigen können auch beim Canyoning durch diese Wadis rutschen, von kleineren Höhen springen. Also es gibt wirklich vielfältige Möglichkeiten, das als Naturaktivität zu nutzen.
Du hast ja gesagt, es gibt viele Wadis in Oman. Philipp, ganz ehrlich, ein Wadi gesehen, alle Wadi gesehen oder sollte ich mir mehrere anschauen?
Also es lohnt sich, wirklich viele Wadis in jede Rundreise mit zu inkludieren. Denn es gibt Wadis, die sind recht einfach zu erreichen. Da kann man quasi mit dem Auto relativ nah an den ersten großen Pool heranfahren. Es gibt aber auch Wadis, die man eher zu Fuß begeht, indem man längere Trackings machen kann, bis man diese Pools erreicht. Und auch von der Form und Tiefe sind diese auch wirklich völlig unterschiedlich. Also es gibt Wadis, die lassen sich schon recht schnell erreichen. Und es gibt Wadis, da kann man bis zu 15 Kilometer und mehr über kleine Dörfer hineinfahren.
Kommen wir nochmal zurück auf unser Thema Wüste, denn Wüste ist in Oman nicht gleich Wüste, denn im Süden ist die Wüste anders als im Norden. Wie unterscheiden sich diese Wüsten?
Ja, das ist richtig. Also von der Wüste, von der ich vorher gesprochen hatte, die Shakia-Wüste oder manchmal auch noch Wahiba-Wüste genannt, ist verglichen mit der Rupalkhali wirklich klein, auch wenn man das als Gast nicht so wirklich wahrnimmt, weil es genauso lang und unendlich erscheint. Aber die Rupalkhali-Wüste, die sich ab dem Süden erstreckt im Oman, das ist die größte zusammenhängende Sandwüste der Erde, was viele wirklich gar nicht wissen. Und die Sanddünen dort sind ja bis an die 400 Meter hoch, also fast doppelt so hoch wie in der Shakia-Wüste. Den Unterschied merkt man erst so wirklich, wenn man beide Wüste gesehen hat. Die erstreckt sich bis nach Saudi-Arabien hinein und ist, wie gesagt, die größte Sandwüste der Welt.
Philipp, gibt es denn auch Möglichkeiten, die Rupalkhali-Wüste zu entdecken und zu bereisen?
Die Rupalkhali-Wüste, die erreicht man am besten von Salalah aus. Und dort fährt man schon 3-4 Stunden, bis man diese Wüste erreicht. Lohnt sich aber auf jeden Fall. Wir haben von Veranstalterseite auch schon Touren jetzt entwickelt, die den Norden und den Süden verbinden. Das heißt, ich hatte jetzt im November eine Überquerung der Rupalkhali-Wüste von unserem Canvas Club Camp in der Shakia-Wüste einmal komplett durch über mehrere Tage, bis wir dann in Salalah angekommen sind. Und man kann sich wirklich in allen Längen der Touren austoben. Also man kann Trackings machen zu Fuß im Süden wie auch im Norden mit dem Kamel. Man kann eine Nacht bleiben, man kann mehrere Nächte campen, man kann sie überqueren. Also die Wüste bietet wirklich einiges.
Diese Episode trägt ja den Titel Wüste, Wadis und Weihrauch. Über Wüste und Wadis, Philipp, haben wir jetzt bereits gesprochen. Fehlt also noch der Weihrauch. Der hat ja eine lange Tradition im Oman. Warum?
Weihrauch und Oman sind weiterhin eng verbunden. Also zum einen, wie du schon angesprochen hast, von der Tradition heraus. Weihrauch war ja damals ein sehr, sehr wichtiges Gut, schon vor Christi Geburt. Man sagte, dass ja, wenn der Weihrauch nach oben steigt, dass dann auch die Gebete in den Himmel steigen. Für Opfergaben wurde es verwendet und war ja dann später auch eines der Gaben an Jesu zur Geburt und wurde zu der Zeit gehandelt wie Gold. Und der Süden Omans, also die angesprochene Region um Salalah, auch Dofa-Region, wurde das Zentrum des Weihrauchhandels. Und von dort ging dann auch die Karawanen los, der Weihrauchstraße, die über Jemen und Saudi-Arabien bis nach Damaskus teilweise bis zu 100 Tage unterwegs waren, um diesen Weihrauch im ganzen arabischen Raum und auch dann später darüber hinaus im asiatischen Raum zu verteilen und zu handeln.
Spielt der Weihrauch auch heute noch in Oman eine Rolle? Wird er überhaupt noch produziert?
Der wird noch produziert und das wirklich Schöne ist, und wir inkludieren das auch immer mehr in unseren Touren im Süden, der wird immer noch von Privatleuten gesammelt. Das heißt, es gibt keine großen Firmen, die den produzieren, sondern das sind wirklich noch die Familien im Süden Omans, die das über Generationen hin tun. Und man muss sich das so vorstellen, dass ja die Weihrauchbäume, die vor allen Dingen an der Westküste Salalas wachsen, die werden ganz behutsam angeritzt. Dann kommt so eine milchartige Flüssigkeit aus dem Baum und die trocknet dann irgendwann zu Harz. Und dieser Harz ist sozusagen der Weihrauch, den wir als Endprodukt kennen. Und es gibt ganz unterschiedliche Qualitäten. Und umso reiner dieser Harz ist, darin unterscheidet sich am Ende die Qualität und Sorte.
Wir in Deutschland und Europa kennen den Weihrauch vor allem aus Kirchen. Für was nutzen die Omanis den Weihrauch denn im Alltag?
Die verwenden den auf ganz vielfältige Art und Weise. Zum einen wird er als Duftstoff verwendet, ist auch in der Verarbeitung von Parfümen sehr beliebt. Es gibt ja das Amouage-Parfüm, was vielleicht einige Hörer kennen, gilt als eines der kostbarsten Parfüme der Welt. Und dort ist Weihrauch auch Grundlage für viele Sorten. Tatsächlich räuchern die Omanis gerne ihre alltäglichen Klamotten. Es gibt so Ständer, auf denen das Gewand gespannt wird und darunter dann ein Weihrauchbrenner geschoben wird. Es wird als Desinfektionsmittel verwendet, es wird in Speisen und Gerichten verwendet und viele essen es sogar als Kaugummi. Das ist sehr lustig, als ich das erste Mal gesehen habe. Also die Qualität, die wir hier kennen, auch von der Kirche, die erste Qualität, die wird im Oman oft von den Beduinen als Kaugummi gekaut.
Also Weihrauchkaugummi, das wäre eine Spezialität, die man unter anderem auf seiner Omanreise probieren kann. Und Philipp, du würdest eine solche Reise für jetzt jeden, der sich dafür interessiert, organisieren.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe selbst lange im Oman gelebt, auch viele meiner Mitarbeiterinnen. Und wir stellen ja wirklich maßgeschneiderte Reisen zusammen in allen Regionen in Oman, unabhängig von unserem eigenen Camp. Und man kann sich natürlich jederzeit sehr gerne bei uns melden für einen individuellen Omanurlaub.
Vielen Dank, Philipp, dass wir uns über Wüste, Wadis und Weihrauch in Oman unterhalten haben. Ja, und mehr über das Leben im Sultanat, das hören Sie auch in den weiteren Episoden des Oman-Reisepodcasts.
Oman, der Reisepodcast. Mehr Informationen zur facettenreichen Destination Oman unter experienceoman.com.